Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Wir schauen uns das Radio- und Fernsehprogramm an, außerdem alles, was so im Internet zu sehen und zu hören ist, und sprechen mit Expertinnen und Experten über aktuelle Sendungen und über größere Trends. Heute reden wir über Berlin 1933, Tagebuch einer Großstadt. Die zweiteilige Dokumentation von Volker Heise läuft ab 24. Januar auf Arte. Thomas Geringer hat sie schon gesehen. Und die Grimme-Nominierungen sind da. Wir schauen uns an, was im Bereich Fiktion nominiert ist und sprechen über die Arbeit der Nominierungskommission mit Katrin Holmer. Mein Name ist Alexander Matzkeit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Vor 90 Jahren, am 30. Januar 1933, wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Arte widmet dem Aufstieg und Terror der Nationalsozialisten daher einen Programmschwerpunkt. Den Auftakt bildet eine neue, zweiteilige Dokumentation von Volker Heise. Sie heißt Berlin 1933 – Tagebuch einer Großstadt. Heise montiert in insgesamt 2x90 Minuten Filmaufnahmen, Fotos und Zeitungsseiten aus diesem im Rückblick schicksalhaft anmutenden Jahr in chronologischer Reihenfolge. Auf der Tonspur lesen SchauspielerInnen aus Tagebucheinträgen und Briefen der jeweiligen Tage. So versucht die Dokumentation, die Frage zu beantworten, wie fühlte sich das Jahr wohl für diejenigen an, die es tatsächlich erlebt haben.
Die Nacht war vollständig ruhig. Ich hatte wider Erwarten fast gar nichts zu tun. Gegen 10 wurde der frühere Sanitätsbeamte Elter eingeliefert. Er kam in gebückter Haltung und klagte über starke Schmerzen in der Appendixgegend. Wetter trocken, doch ziemlich kalt. Kein Schnee.
Die Neujahrsempfänge beim Reichspräsidenten verliefen in der seit Jahren herkömmlichen Weise. Aufziehen der Wache, Auffahrt des diplomatischen Korps, Erscheinen der Reichsregierung, Rede und Gegenrede.
Gott hat Deutschland schon oft aus tiefer Not errettet. Er wird uns auch jetzt nicht verlassen. Und nun wünsche ich dem deutschen Volke ein gesegnetes neues Jahr.
Tüchtige Krampfanfälle und Anakin heftige Zahnschmerzen, sodass wir Neujahrabend 7 Uhr schon zu Bett gingen und uns die ganze Nacht hindurch anwimmerten. Heute ging Erna zum Zahnarzt. Sehr befriedigt von der treffsicheren Behandlung kam sie heim und war fast schmerzlos. Morgen soll Ernas Behandlung fortgesetzt werden.
Thomas Geringer ist Journalist, Medienkritiker und Grimme-Juror und er schreibt unter anderem für EPD Medien, den Berliner Tagesspiegel und die Westdeutsche Zeitung. In unserem Gespräch habe ich ihn zuerst gefragt, was man eigentlich über den Regisseur Volker Heise wissen sollte.
Ja, Volker Heise ist ein sehr erfahrener, man kann auch sagen renommierter Dokumentarfilmer, Produzent, Autor, Regisseur, der schon viele verschiedene Projekte realisiert hat. Berlin 1933 ist im Grunde eine Fortsetzung sozusagen eines Filmprojekts, was er, ich glaube, vor 2 Jahren hatte, Berlin 1945, Protokoll einer Großstadt. Das ist auf eine ganz ähnliche Weise produziert worden, erzählt worden. Aber er steht für ganz viele verschiedene Sachen. 24 Stunden Berlin, 24 Stunden Jerusalem. Das waren große Produktionen, die sozusagen einen kompletten Tag aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt haben in diesen Städten. Was auch sehr ähnlich in der Machart ist, im Grunde, was jetzt gerade für den Grimme-Preis nominiert worden ist, Gladbeck, das Geiseldrama, das ist eine Netflix-Produktion. Also er ist jemand, der ein sehr profilierter Dokumentarfilmer ist.
Und es scheint sich ja so ein Faden durch sein Werk zu ziehen, dass er Geschichte erlebbar machen will. Finden Sie denn, dass diese Form, die er jetzt hier gewählt hat, dass die da besonders effektiv ist, was das angeht?
Naja, was heißt Geschichte erlebbar machen? Was er hier gemacht hat, ist keine neue Idee, kein neues Konzept, aber etwas, was erprobt ist, was er auch schon selbst eben häufiger getan hat. Es ist erstmal etwas, was eine ungeheure Materialfülle vereinigt. Also er hat, das hinten im Abspann sieht man, wie Archive, die da durchforstet worden sind. Ich habe über 60 Protagonistinnen und Protagonisten gezählt in diesen beiden jeweils 90-minütigen Teilen. Also da steckt sehr viel drin, natürlich sehr viel an Originalmaterial, an Filmen, Tonaufnahmen, auch Zeitungsausschnitten, Radioreportagen, die unmittelbar aus dieser Zeit stammen und eben dann auch mit dieser Unmittelbarkeit diese Zeit spiegeln. Also wir blicken nicht mit dem Wissen, wie es weitergegangen ist, zurück auf dieses Jahr 1933. Und das macht es natürlich schon sehr lebendig, ja.
Was lernen wir denn über diese Menschen? Ist Ihnen irgendwas im Gedächtnis geblieben aus diesen vielen verschiedenen Blickwinkeln, was Sie vorher vielleicht so noch nicht gehört, gesehen hatten?
Naja, es gibt sicher verschiedene Sachen, die auch sehr eindrucksvoll sind. Es gibt einfach Alltagsbeobachtungen, Alltagsgeschichten. Also wir haben da eine Vielzahl an Perspektiven, die sozusagen von Berlinerinnen, Berlinern selbst stammen, aber eben auch von Menschen, die sozusagen von außen diese Zeitläufe beobachtet haben. Da sind Journalistinnen und Journalisten dabei aus Frankreich, Großbritannien, Polen, Diplomatinnen, Diplomaten. Er hat aber meines Erachtens, finde ich, ein bisschen viel Goebbels drin. Also das hat mich ein bisschen gestört, dass es zwar eine sehr große Materialfülle und sehr viele verschiedene Figuren hat, aber dann doch auch ziemlich viele O-Töne, beziehungsweise nicht nur O-Töne, sondern eben Tagebucheinträge von Goebbels, das natürlich auch ein bisschen schon mit Sicherheit mit Blick auf den Nachruhm geschrieben worden ist. Da fand ich, dass man das etwas zurückhaltender vielleicht hätte machen können. Andererseits muss man natürlich sagen, dass diese Funktion auch wirklich klar wird, wie O-Töne oder wie solche Eintragungen auch entlarvend sind. Das ist natürlich wichtig. Und insofern will ich das jetzt gar nicht grundsätzlich kritisieren, aber es wäre auch mit ein bisschen weniger Goebbels gegangen. Aber trotzdem war es jetzt nochmal sehr interessant und auch erschütternd zu sehen, in welchem Tempo hier die Demokratie abgewickelt wurde von den Nationalsozialisten. Mit Gewalt und Terror, aber auch mit sehr gezielten propagandistischen Massen Veranstaltungen Maßnahmen, die in die gesamte Breite der Gesellschaft, auf die gesamte Breite der Gesellschaft zielten, Schulen, die Jugend, also die Kultur natürlich, die Zensur. Wir müssen über Rundfunk reden, über Medien. Da steckt sehr, sehr viel drin in diesem Film, weil in diesem Jahr 1933 auch wahnsinnig viel passiert ist. Das ist mir jetzt nochmal klar geworden sozusagen durch den Blick auf diesen Film.
Die Geschwindigkeit, was Sie eben angesprochen haben, hat mich auch erstaunt. Also es dauert nur einen guten Monat von der Ernennung Hitlers zum Reichskanzler bis zum Reichstagsbrand und da auch dann Verhaftungen durchs ganze Land und so weiter. Und das finde ich vor allen Dingen auch interessant, weil ja gerne immer mal wieder auch heutzutage diese Parallele gezogen wird. Wir würden uns in einer Zeit befinden, die eigentlich der damaligen ähnelt, ja, weil wir auch einen Aufstieg rechter Kräfte haben, eine Radikalisierung vielleicht in manchen Bereichen. Historikerinnen sagen ja eigentlich schon lange, dass das aber nicht vergleichbar ist, weil das eben doch eine ganz andere Zeit ist. Wie würden Sie das jetzt vergleichen, wenn Sie das jetzt gerade nochmal gesehen haben?
Ja, das ist tatsächlich so, dass man Parallelen entdecken kann, also die Hetze, die Angriffe auf Medien, auf Kultur, diese ganzen Begriffe, die dann auch herumschwirren von einem Kulturkampf, das deutsche Wesen und so weiter, da gibt es natürlich durchaus Parallelen zu entdecken. Aber da stößt das Format auch ein bisschen an seine Grenzen, denn es hat zwar wahnsinnig viele Perspektiven und blickt schlaglichtartig auf dieses Jahr, aber es liefert jetzt nicht so eine historische Analyse.
Bilder haben Sie vorhin schon angesprochen. Heise setzt ja durchaus auch fiktionale Bilder ein. Also eine der ersten Stimmen, die man hört, ist ein Berliner Arzt, der sich dann nach einiger Zeit auch als klarer Nazi entpuppt und der immer über seine Frauengeschichten schreibt zum Beispiel. Und die bebildert er aber mit Bildern aus Spielfilmen, würde ich sagen. Ich konnte die jetzt nicht eindeutig identifizieren, aber es ist klar, dass es keine dokumentarischen Szenen sind. Wie finden Sie das?
Ja, da bin ich natürlich auch drüber gestolpert. Das ist ein Vorgehen, das man filmisch machen kann. Es hat ja im Abspann werden ja, glaube ich, 12 Filme aufgezählt, aus denen er sich, also Spielfilme, Uferfilme, aus denen er sich bedient hat. Man sieht das auch an anderen Stellen, nicht nur bei dem Arzt. Bei dem Arzt ist es auffällig. Also man braucht ein bisschen den geübten Blick, um etwas unterscheiden zu können. Aber es geht darum, sozusagen ein Gefühl für diese Zeit zu entwickeln. Hm. Es ist eben keine klassische Dokumentation, die sozusagen von oben nach unten, so hat es Volker Heise selbst ausgedrückt in einem Interview, in einem Radiointerview kürzlich, erzählt, sondern von unten nach oben erzählt, also aus der Perspektive der Menschen, die in dieser Zeit leben und die dann versucht, auch ein Zeitgefühl zu entwickeln und diese Gegenwart, diese damalige Gegenwart ein bisschen nacherlebbar zu machen. Insofern ist das sicher eine grenzwertige Sache an der einen oder anderen Stelle, aber finde ich durchaus legitim.
Jetzt haben Sie die ganzen 3 Stunden gesehen. Sie haben also einmal das Jahr 1933 als Tagebuch durchgeschaut, von 1. Januar bis 31. Dezember. So wie Heise das zusammenbaut, hat das Jahr einen dramaturgischen Bogen? Was würden Sie sagen? Kann man den beschreiben?
Naja, der dramaturgische Bogen ergibt sich durch die historischen Begebenheiten, würde ich sagen. Ganz am Anfang des Jahres steht die Machtübernahme Hitlers und am Ende ist Deutschland eine Diktatur, eigentlich nicht erst am Ende, sondern schon im Sommer, in der die Opposition ausgeschaltet ist, in der die Medien gleichgeschaltet sind, in der ganz viele Menschen schon getötet wurden, verhaftet wurden, in Lagern verschwunden sind. Also da in diesem Jahr hat sich eigentlich das Deutschland total verändert. Also es gibt einen ziemlich krassen historischen, dramatischen, dramaturgischen Bogen. Da musste Volker Heise, glaube ich, nicht groß was hinzufügen oder versuchen zu konstruieren, sondern das ergibt sich aus den historischen Begebenheiten.
Berlin 1933, Tagebuch einer Großstadt, ist am 24. Januar um 20.15 Uhr auf Arte zu sehen. Wenn Sie diesen Podcast am Erscheinungstag hören, ist das also heute. Anschließend ist er in der Arte-Mediathek abrufbar. 69 Produktionen sind insgesamt für den Grimme-Preis 2022 nominiert. In 4 Kategorien: Informationen und Kultur, Fiktion, Unterhaltung und Kinder und Jugend. Das ist zu viel für einen Podcast, daher haben wir uns dieses Jahr den Bereich Fiktion herausgepickt, um zu schauen, wie es um Film und Serie im deutschen Fernsehen so steht. Eine, die es wissen muss, ist Katrin Holmer. Die Journalistin und Autorin arbeitet unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, die Zeit und die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Außerdem ist sie seit 2017 schon Mitglied der Nominierungskommission für Fiktion. Das heißt, sie sichtet mit ihren KollegInnen alle Einreichungen für den Grimme-Preis und wählt daraus bis zu 20 für eine Nominierung aus. Volle 20 sind es dieses Jahr nicht geworden. Die Kommission hat zum wiederholten Mal ihr Nominierungskontingent nicht ganz ausgeschöpft. Aber immerhin 17 Produktionen sind nominiert, dazu 2 als Spezialnominierungen für Einzelleistungen. Im Gespräch mit Katrin wollte ich zuerst wissen, ob es aus ihrer Sicht größere Trends unter den Nominierten gibt, die sich dieses Jahr abgezeichnet haben.
Ja, in diesem Jahr haben wir wirklich eine wilde Mischung nominiert. Was man sagen kann, ist, dass wir Mut zum Genre gesehen haben, also unter den Nominierten. Wir hatten einen Horrorfilm, der Schlaf heißt, der uns sehr begeistert hat, indem es darum geht, dass eine Frau immer mehr in ihren Albträumen verschwindet und ihre Tochter dann dem auf die Spur geht, woher das alles kommt. Wir hatten Mystery mit 1899, dieser historischen Netflix-Serie, die, Achtung Spoiler, zum Teil auf einem Auswandererschiff um 1900 spielt. Wir hatten relativ viel Humoriges, zum Beispiel mit Oh Hell. Das ist eine Serie über eine junge Frau, die diagnostizierte ADHS und eine Manie hat. Und sie führt uns so durch ihren Alltag. Und in der Serie verschwimmt ihre Fantasie mit der Realität, was schwarzhumorig erzählt wird. Also das, da würde ich sagen, gibt es einen roten Faden, was die Genrevielfalt angeht. Und es gibt wiederkehrende Themen, die wir hatten. Das war im letzten Jahr schon so und auch in diesem Jahr das Thema psychische Erkrankungen. Ich hatte jetzt O'Hell gerade genannt als Beispiel. Und dann hatten wir noch eine sehr ungewöhnliche Serie, nämlich Safe, in der es um eine Praxis für Kinder- und Jugendpsychotherapie geht und wir ja in diesen inszenierten Therapiesitzungen sozusagen live dabei sind.
Was ein bisschen auffällt, wenn man sich das gesamte Feld so anguckt, ist, das ZDF ist recht gut vertreten mit 7 Nominierungen. Die ARD hat aber nur 3, 5, wenn man die beiden Spezialnominierungen mitzählt. Normalerweise sind ja eigentlich mindestens 1 oder 2 Tatorte oder Polizeirufe auch dabei. Was war los letztes Jahr?
Das ist uns auch aufgefallen. Wir hatten sehr viele Krimis. Also wir haben immer sehr viele Krimis. Ich habe auch nochmal durchgezählt. Also knapp die Hälfte unserer Einzelfilme sind in der Tat Krimis und davon sehr viele Tatorte und Polizeirufe. Das Format schwächelt ein wenig, also es verlässt nur selten seine Form. Das heißt, da ist uns, die wir ja auf der Suche sind nach den ungewöhnlichsten, den herausragenden Produktionen eines Jahres, einfach nichts begegnet. Es gibt ja so Traditionen, wie zum Beispiel einen Halloween-Tatort. Es gibt, vor Weihnachten gab es einen so Murder-Mystery-Tatort aus München, die uns aber, also obwohl das ein bisschen versucht wird, neu zu erzählen, bleibt es aber alles trotzdem so in einer, ja, biederen Form und irgendwie verlässt man sich sehr auch auf die Wirkungskraft, auf die Anziehungskraft der KommissarInnen und das war uns ein bisschen zu wenig.
Eine Produktion, die man ja sicherlich mal einzeln erwähnen sollte, war ja die Produktion Himmel und Erde, die ja sehr spontan auf die Beine gestellt wurde auch und natürlich sehr am Zeitgeist ist. Kannst du dazu nochmal extra was sagen?
Ja, sehr gern. Wir haben in der Fiktion dauert es immer ein bisschen, bis das Zeitgeschehen ankommt. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass die Pandemie überhaupt nicht stattfindet. Das war im ersten Pandemiejahr 2020 ein bisschen anders, aber inzwischen findet es überhaupt nicht statt in der Fiktion, was sehr schade ist. Und deswegen hat uns auch dieses Stück, diese Anthologieserie Himmel und Erde sehr überrascht, weil die sehr schnell, also im Jahr, in dem eben Putins Invasion auf die Ukraine war, haben die es sofort gestartet, nämlich ein Projekt mit Filmschaffenden aus der Ukraine. Es sind 5 Episoden, die sich mit verschiedenen Themen befassen, mit dem Verlassen der Heimat, mit dem Neuankommen in Deutschland, mit ja dem Drang auch vielleicht doch wieder zurückzugehen und da zu kämpfen und auch der Angst davor. Und das sind Geschichten, die uns sehr nahe gegangen sind. Die waren ganz unterschiedlich, die waren auch unterschiedlich in der Qualität, aber dieser nahe Zugang, dieses Wahrhafte daran hat uns wirklich alle sehr begeistert.
2 historische Stoffe sind noch unter den Nominierungen. Einmal Honecker und der Pastor, Jan-Josef Liefers erste Regiearbeit seit 20 Jahren und dann die Wannsee-Konferenz, also eine Fiktionalisierung der Protokolle von damals. Wir haben in dieser Folge auch schon über die neue Doku von Volker Heise, Berlin 1933, gesprochen. Gibt es diesen historischen Stoffen noch neue Aspekte abzuringen in der Fiktion?
Das ist eine Frage, die wir uns auch jedes Mal stellen, wenn wir historische Filme sichten oder historische Serien. Gerade die Wannsee-Konferenz ist ein gutes Beispiel dafür, wie man es schafft, mit modernem Blick und moderner Bildsprache zu erzählen. Fasziniert hat uns vor allem die Inszenierung, die sehr minimalistisch und klar und kalt ist, die ohne Musik auskommt, was ganz ungewöhnlich ist. Man hätte sich jetzt da auch, es hätte uns nicht gewundert, wenn das jetzt wieder so mit einer dramatischen Musik hinterlegt wäre und uns alles so als Zuschauende vorwegnehmen würde, wie wir uns da zu fühlen haben. Nee, es war ganz zurückhaltend inszeniert und gleichzeitig sind solche Details, wie dass sie so ein bisschen um Kompetenzen streiten, die Funktionäre, die da beteiligt waren. Das macht so dieses Abscheuliche an dieser Konferenz einfach noch greifbarer. Und diese Konferenzstimmung, die ein bisschen zwischendurch auch an so banale Konferenzen im Büroalltag erinnern, also das hat uns sehr eingenommen.
Ihr habt ja in der Nominierungskommission sehr viel gesichtet, also deutlich mehr natürlich, als jetzt hier in den Nominierungen zu sehen ist. Gab es denn auch Dinge, Du hast am Anfang schon gesagt, vielleicht so ein bisschen ein Schwächeln insgesamt in der Fiktion. Gab es denn generell Tendenzen, die euch negativ aufgefallen sind oder die viel diskutiert wurden?
Ja, da würde ich, glaube ich, zwei Dinge nennen. Zum einen der Umgang mit Gewalt. Das ist etwas, was uns immer wieder begegnet. Und in diesem Jahr haben wir es noch häufiger als sonst auch lange darüber diskutiert. Wir haben sexuelle Gewalt, wir haben also häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Frauenmorde haben wir wahnsinnig oft, vor allem in den Krimi-Formaten. Wir haben das oft auch sehr explizit dargestellt. Wir haben das oft so aus dem Nichts, also ein Beziehungsdrama zum Beispiel, also so eine Dreiecksgeschichte, und in der letzten Viertelstunde kommt nochmal eine krasse Gewaltszene, so wirklich aus dem Nichts, so dass man auch wirklich als Zuschauer total überrascht ist davon, auch immer ohne Warnung vorab natürlich. Das wird im deutschen Fernsehen noch nicht gemacht. Und diese Beiläufigkeit, diese Normalisierung in Anführungszeichen von Gewalt in der Fiktion ist in diesem Jahr wieder besonders aufgefallen. Und das Zweite, was glaube ich auch für eine Zurückhaltung bei den Sendern spricht, ist, wir hatten viele Adaptionen, also Serien und auch einen Film, die Adaptionen teilweise 1:1 von bestehenden Originalen aus allen Ecken der Erde sozusagen adaptiert werden. Und wir machen uns als Kommission immer die Arbeit, ins Original reinzusehen, einfach um herauszufinden, wie weit hat man sich davon wegbewegt, was ist noch die kreative Eigenleistung, was kam da noch hinzu, außer jetzt das so mit deutschen SchauspielerInnen noch einmal abzufilmen, und haben da auch einige wieder disqualifiziert, weil sie sich einfach zu nah am Original bewegen. Und ich finde, das Geld werde halt in originäre Ideen viel besser investiert.
Hast du einen persönlichen Favoriten? Ich meine, du darfst ja jetzt nicht mehr weiterentscheiden. Das macht ja jetzt die Jury, wo du dir wünschen würdest, dass er was gewinnt.
Es ist ja immer sehr subjektiv und hat auch immer so mit Genrevorlieben zu tun. Aber also ich fand mit einer der bemerkenswertesten Produktionen in dem Jahr war 1899. Da haben uns die surrealen Bilder beeindruckt, das Setting, die Ausstattung, die Vielsprachigkeit an Bord. Also so die Ebene, dass die Serie behandelt ja eine Simulation, ist selbst in einer virtuellen Simulation gedreht worden, und das hat mich schon sehr begeistert, und ich habe da auch viele Themen drin gesehen, wie Klassismus oder Seenotrettung, und es waren sehr, also einerseits so viele What-the-fuck-Momente, die so für das Genre ja, also für das Genre Mystery ja auch angemessen sind, aber es ist auch, es hat mich so zum Rätseln und weiter Nachdenken angeregt. Also das ist so, würde ich sagen, eine der Serien, wo es sehr viel Nachhall auch war. Was ich noch sehr positiv herausstellen würde, ist, dass wir mit Hübsches Gesicht die erste deutschsprachige Serie haben, die das Thema Mehrgewichtigkeit und Körperdiskriminierung behandelt. Und zwar auf, also nicht aufklärerisch oder jetzt irgendwie so kitschig Selbstliebe predigend, sondern auf eine humorvolle und wirklich so nahe Art, also mit einer ganz tollen Protagonistin auch, die uns so durch ihr Leben führt. Und da waren wir auch alle sehr erfreut, dass so, ja, also dass so ein Thema, das bisher vor allem in Social Media thematisiert worden ist, auch in der Fiktion ankommt.
Vielen Dank an Thomas Geringer und Katrin Holmer für die Gespräche. Alle 69 Nominierten in allen Kategorien können Sie natürlich auf grimme-institut.de nachlesen. Übrigens, beim Grimme Online Awards sind die Einreichungen erst Mitte Januar gestartet. Bis 1. März können noch herausragende Online-Projekte eingereicht werden, und zwar nicht nur von ihren MacherInnen, sondern von jedem. Also, wenn Sie etwas kennen, was Ihrer Meinung nach einen Preis verdient hätte, gehen Sie auf die Webseite vom Grimme-Institut und schlagen Sie es vor. Damit sind wir auch am Ende dieser Ausgabe von Läuft. Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Folge. Wir wollen aber auch weiterhin gerne von Ihnen hören. Welche Nominierung fehlt Ihrer Meinung nach bei den Grimme-Preisen? Wie fanden Sie Berlin 1933? Schreiben Sie uns doch eine E-Mail an medien@epd.de oder finden Sie uns in den sozialen Medien. Sowohl EPD Medien als auch das Grimme-Institut sind auf Twitter und Facebook. Und dann können Sie diesen Podcast natürlich noch abonnieren, wenn Sie das nicht schon getan haben. Sie können uns auch bewerten, das hilft uns. Am besten aber erzählen Sie einfach jedem von diesem Podcast, von dem Sie denken, dass er oder sie ihn gerne mal hören würde. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dahin gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.